SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Konstantin Schreiber. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind als Tagesschausprecher einem Millionenpublikum bekannt. Wurden Sie heute Morgen schon erkannt?
Ja.
Wo war das?
Ja, also beim Frühstücken im Hotel. Also man merkt das ja doch, wenn dann jemand sich umdreht und guckt und so. Also man wird ja nicht unbedingt angesprochen, aber man kriegt das dann schon irgendwie mit.
Seit wann können Sie nicht mehr unerkannt durch die Straßen gehen?
Ach, das hat ja mit ein bisschen zeitlicher Verzögerung angefangen. Also ich mache diesen Job um 20 Uhr jetzt seit Januar 2021 und das war so die Hochzeit von Corona. Das heißt, ich habe ja keinen Menschen getroffen. Also ich habe mich nur zwischen zu Hause und Studio hin und her bewegt und da hat sich erstmal gar nichts verändert in meiner Wahrnehmung. Also je weniger Corona-Maßnahmen es gab, desto spürbarer wurde das. Wobei es ja wirklich immer spannend ist, wer einen erkennt und wer nicht. Also das kann man gar nicht, also es ist nicht so, dass irgendwie jeder auch sofort weiß oder die Leistung verbringt, den Typen im Anzug vom Fernseher zu erkennen, wenn man da irgendwie in Jeans und T-Shirt vor einem steht. Also es ist mal ganz unterschiedlich.
Ja, hier sitzen Sie jetzt in Lederjacke beispielsweise, aber Sie haben gerade gesagt, ja, die Leute kommen nicht unbedingt zu mir. Kommen Sie nie zu Ihnen oder gibt es da schon mal so Momente, wo die Leute dann doch kommen und sagen, sich vielleicht auch mal beschweren, was haben Sie denn da berichtet?
Ja, also die Leute kommen schon, aber dann in der Regel eher freundlich. Ich denke dann, gut, es wird schon genügend Leute geben, die auch vielleicht Fragen hätten oder eine kritische Meinung zu einzelnen Dingen. Die teilen sie dann aber offenbar nicht mit oder nicht mir mit. Also in der Regel sind es dann eher so, kann ich ein Selfie machen oder hallo Herr Schreiber oder irgendwie sowas. Also dann sind es eher freundliche Begegnungen.
Ja. Seit Samstag gibt es ja große Diskussionen über einen Tagesschau-Artikel. Und da wurde das Wort Mutter durch entbindende Person ersetzt. War das der Aprilscherz der Tagesschau?
Nein, das war kein Aprilscherz. Es ist ja ein bisschen komplexer, ja. Also wir sprechen in der 20 Uhr natürlich nicht von entbindenden Personen, wenn wir Mütter meinen. Und auch in dem Artikel war es ja ein bisschen vielschichtiger. Also es ging ja, wenn ich das richtig wiedergebe, darum, dass es um eine Konstellation von lesbischen Paaren ging.
Es ging um einen Gesetzentwurf des Bundesfamilienministeriums, der vorsieht, dass nach der Geburt eines Kindes der Partner oder die Partnerin der entbindenden Person künftig 2 Wochen nach der Geburt freigestellt werden kann. Ich habe es mal hier mir rausgeschrieben.
Aber ich glaube, es ging insgesamt um den Kontext, dass man ja auch jetzt lesbischen Paaren das ermöglichen möchte und um da zu bestimmen, wer denn das Kind jetzt wirklich zur Welt gebracht hat, hat man sich entschieden, diesen Begriff zu wählen. Also es war, glaube ich, jetzt nicht Absicht der Redaktion. Und es wurde auch nicht durchgeführt, jetzt irgendwie überall das Wort Mutter durch entbindende Personen zu ersetzen.
Dann war der Protest wohl groß und später ruderte die Redaktion dann zurück und hat im Artikel dann doch von Mutter gesprochen. Haben Sie eine Meinung dazu?
Ach ja, also deswegen habe ich das gerade nochmal so ausgebreitet. Ich glaube, wenn es jetzt so wäre, dass ich jetzt wirklich vom entbindenden Pass oder, keine Ahnung, vom entbindenden Schutz sprechen müsste oder würde, würde ich auch sagen, ey, sorry, geht's noch, ja? Aber so ist es ja dann doch nicht ganz.
Ne? Argumentation war, man hätte niemanden diskriminieren wollen, deshalb habe man entbindende Personen geschrieben. Die Frage ist, werden dadurch die Mütter nicht diskriminiert? Das klingt so technisch, es klingt distanziert, entbindende Person.
Ja, also ich glaube, in den Tagen danach hat es ja auch genügend Wortmeldungen von auch Müttern gegeben, die das sehr, sehr kritisch gesehen haben. Also es wäre jetzt auch nicht der Begriff, den ich benutzen würde. Das ist auch nicht das, was wir um 20 Uhr, wie gesagt, den Menschen vermitteln und vorlesen. Also also mein Begriff ist es nicht. Ich finde aber tatsächlich doch sehr viel Aufregung um eine sehr bestimmte Textkonstellation, die jetzt nicht, also wenn man auch auf der Tagesschau-Website schaut, ist es eben nicht so, dass überall der Begriff Mutter ersetzt wurde durch diese sehr technische Ausdrucksweise. Ja.
Sie haben in Ihrem Roman, der im vergangenen Jahr erschienen ist, Die Kandidatin, von einer Zukunft geschrieben, in der Diversität Staatsdoktrin ist. Sehen Sie sich heute bestätigt?
Also die Vision des Romans ist, glaube ich, schon nochmal eine ganz andere als das, was heute im Alltag uns bestimmt. Eine andere Sache ist aber tatsächlich, wenn man so will, schon ein Abbild der Realität. Also dem Roman, der jetzt ja 2021 schon erschienen ist, ging es mir insbesondere um eine Kritik an der Debattenkultur und dass es irgendwie immer schwerer uns fällt, sagen wir, sachlich und irgendwie auch offen und konstruktiv miteinander auseinanderzusetzen. Dazu habe ich zwei Extreme gezeichnet, eine sehr extreme Linke, eine sehr extreme Rechte, die sich unversöhnlich gegenübersteht und verloren hat, miteinander irgendwie ein Gespräch zu führen. So. Also mir ging es tatsächlich jetzt weniger um die jeweiligen Inhalte dieser Position als um die Kritik an dieser Debattenkatastrophe, so würde ich es nennen. Und da sehe ich schon tatsächlich, dass sich das leider sehr unheilvoll in diese Richtung bewegt. Also dass Argumente gar nicht mehr gehört werden. Dass auch, ich habe manchmal das Gefühl, es ist auch auserzählt. Also inhaltlich zahlt man sich nicht mehr mit, sondern man kläfft sich nur noch an. Also ganz schwierig.
Sie sind mal ganz früh im ARD-Morgenmagazin dran, dann abends in der Tagesschau und noch später dann im Nachtjournal. Was sind Sie denn eigentlich, Morgen- oder Abendmensch?
Ich bin ein totaler Abendmensch. Also für mich ist so das Aufstehen für die Nachrichtenschiene im Morgenmagazin der härteste Teil. Also da klingelt der Wecker um 4. Ich lege mir abends immer die Sachen, also auch so Essenssachen schon raus, Klamotten gleich neben das Bett, dass ich da nur reinschlüpfen muss. Und ich esse auch vorher gar nichts oder trinke nichts. Das ist mir viel zu früh. Und ich nehme das nur mit und dann geht's gleich los. 4.30 Uhr müssen wir im Sender sein.
Boah.
Ja, das ist für mich hart, aber irgendwann steht man nur noch auf und denkt gar nicht drüber nach.
Klingelt der Wecker manchmal und Sie wissen gar nicht, ist jetzt gerade Tag oder Nacht?
Ist mir tatsächlich schon mal passiert, ja. Also wenn man wirklich so richtig lange am Stück vor allem arbeitet und dann im Schichtdienst früh, spät, mittags, wieder früh, da habe ich irgendwann, bin ich durcheinander gekommen. Da bin ich irgendwann aufgewacht, es war irgendwie dunkel, aber ich wusste gar nicht, ist es jetzt, und da war es dann aber erst 20 Uhr, ja. Also,
aber nichts verpasst insofern.
Nee, ich habe nichts verpasst, also ich war zu Hause, aber ich bin irgendwie auf dem Sofa eingeschlafen und dann war ich mir, also ich wusste aber nicht, wo bin ich und wie spät es ist. Das war ein bisschen unangenehm.
Wer gehört zu diesem Alltag dann dazu? Mhm. Sie beschreiben in Ihrem neuen Buch Glück im Unglück von einer Ausgabe der 20-Uhr-Tagesschau im Nachgang, da ist etwas mit Ihnen passiert. Das war der 26. Februar. Was passierte da mit Ihnen?
Ja, also es war tatsächlich so eine Phase, wo ich schon richtig viele Tage am Stück gearbeitet habe. Eben, wie gesagt, Schichtdienst, Nachtdienst und so weiter. Und wir kamen aus der Corona-Zeit, also langsam hatte man das Gefühl, es wird jetzt besser. Aber der Winter war noch da und dann kam dieser Ukraine-Krieg hinzu. Also gerade als man so dachte, so Hoffnung schöpfte, jetzt wird es vielleicht alles ein bisschen besser, kam diese bildgewaltige Krise noch obendrauf. Und ich stand dann da um 20 Uhr und wir sind da auch Zuschauer. Ich sehe die Beiträge zum ersten Mal während der Sendung und diese Bilder von ja vor allem eben Frauen und Kindern, die flohen und die verzweifelt waren. Ein Beitrag, wo eine Frau ihre Kinder wieder gesehen hat, nachdem die von fremden Menschen über die Grenze gebracht wurden. Und da ist mir das zum ersten Mal in meiner gesamten journalistischen Karriere so gegangen, dass ich das Gefühl hatte, okay, jetzt dringt hier gerade das emotional an mich ran. Und ich musste mich halt echt zusammenreißen, mir das nicht anmerken zu lassen.
Wie haben Sie sich da zusammengerissen?
Ich habe einfach schottendicht gemacht, habe gesagt, du denkst jetzt gar nicht drüber nach, liest nur noch vor und also was man als Journalist ja eigentlich nicht möchte. Ich möchte ja eine Verbindung zum Inhalt haben, zu dem Text, zu dem, was ich da moderiere. Und da habe ich dann ausnahmsweise einmal gesagt, nee, ich reihe jetzt noch die Buchstaben sozusagen aneinander.
Da ging es dann ums einfach Funktionieren wahrscheinlich
genau.
In dem Moment, ne?
Ja.
Es ist wirklich alles schrecklich, so hat es Ihr Vater zusammengefasst, als der zu Besuch war. Sie schreiben das in Ihrem Buch. Ich vermute mal, Ihrem Papa geht es da nicht alleine so. Ne? Was haben Sie da als Ursache ausgemacht?
Naja gut, also eben die Nachrichtenlage und die Themenlage auf der Welt ist so, wie sie ist. Also Klimakrise, Migrationskrisen, Ukraine, Krieg, Corona-Pandemie, Inflation. Also die Liste lässt sich ja noch irgendwie beliebig lang fortsetzen. Also wem das nicht irgendwie auf die Stimmung schlägt, der, also weiß ich nicht, ob der überhaupt noch was liest oder sieht oder mitbekommt. Und das ist eben gerade der Punkt. Also das deswegen auch dieses Buch, weil ich um mich herum reihenweise gehört habe und permanent Gespräche geführt habe mit Menschen, mit Freunden, die gesagt haben, ich guck gar nicht mehr, ja, ich will's gar nicht wissen. So, also News-Fatigue ist ja so ein neumodisches Wort, wenn man das so ausdrücken möchte, Nachrichtenmüdigkeit, so diese Erschöpfung, dass man gar keine schlechten Nachrichten mehr sehen will. Und ich eben, also deswegen sage ich das so offen, mir als Tagesschau-Sprecher in dieser Situation vor anderthalb oder vor einem Jahr oder manchmal auch so zwischendurch geht es ähnlich. Und ich finde, man muss darüber sprechen und sagen, ist es okay, ja.
Aus Limbach-Krumbach schreibt uns gerade Franz Mainz und stellt die Frage, moin Konstantin, was war in deinem jungen Leben das größte Unglück für dich? Und gratuliert gleichzeitig zum Buch und sagt, das ist so wichtig in diesen Zeiten.
Das größte Unglück?
Gibt's da was?
Also, so allgemein, also natürlich ist nicht immer alles so glatt gelaufen. Also, auch wenn ich sehr dankbar bin, dass vieles beruflich und privat sehr gut funktioniert hat. Nein, es gab auch ein paar Situationen, die habe ich als schwierig empfunden. Das ist aber ein bisschen sehr privat. Von daher navigiere ich außenrum.
Manchmal gibt es Situationen, die schwierig sind, aus denen wir dann viel lernen können und profitieren. Ja, weil gerade die schwierigen Situationen sind es ja, die uns oft in einer Entwicklung weiterbringen. Also vielleicht können wir das Thema so angehen.
Ja, nee, das wollte ich auch gerade so nochmal sagen. Also jetzt auf mich bezogen habe ich festgestellt, dass da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich offenbar so ticke, ab einem gewissen Punkt sage, jetzt hast du genug drüber nachgedacht. Es wird jetzt nicht mehr besser. So. Und dann lieber die Zeit nutzen, um was Positives zu tun und zu lesen, zu machen, um neue Gedanken sozusagen zu bekommen. Also das, was ich in dem Buch ausschreibe, so Glückstraining, so intuitiv, habe ich das auch in Situationen, die ich als schwierig empfunden habe, auch so gemacht. Weil irgendwann dachte ich so, jetzt hast du alle Perspektiven durchgekaut, nachts schlaflos. Es ist alles durchdacht, es ist nichts, worüber du nicht nachgedacht hast. Jetzt kannst du es auch sein lassen.
Das ist der Appell, ein Thema dann irgendwann auch mal fallen zu lassen. Jetzt muss ich im Sinne von Franz aber nochmal nachhaken, was für eine Situation fällt Ihnen da ein? Vielleicht irgendetwas, was Sie mitgeben können, wo Sie gesagt haben, ja, das war eher schwierig und irgendwann konnte ich es aber fallen lassen.
Das war tatsächlich Konflikt, das ist aber viele Jahre her, also nicht, dass man da jetzt nachsucht, Konflikt also im beruflichen Kontext, den ich aber als sehr schwierig empfunden habe, wo ich auch nicht verstanden habe, warum ist das jetzt so? Und ich kannte sowas nicht, da habe ich sehr dran geknabbert und das hat gedauert, bis ich das verdaut hatte tatsächlich.
Was war so da die Lehre, die Sie rausgezogen haben?
Es gibt nicht für jedes Verhalten von Menschen um einen herum eine logische Erklärung. So, und das muss man, dann muss man, bringt es auch nicht nachzufragen, warum verhältst du dich jetzt so, warum ist das jetzt so, sondern dann kann man nur noch das akzeptieren und versuchen, sein eigenes Ding zu machen.
Jetzt das neue Buch Glück im Unglück. Haben Sie da, Sie haben ja viel recherchiert über das Thema Glück und wie wir dran arbeiten können und so weiter. Haben Sie da für sich persönlich was ganz Überraschendes gefunden, was Sie jetzt umsetzen?
Ja, das sind, also überraschend, weil es so einfach ist. Erstmal auf den ersten Blick. Zum Beispiel, was ich ganz am Anfang meiner Glücksreisen, also ich begebe mich auf die Suche nach dem Glück, gemacht habe, auch intuitiv, weil ich überlegt habe, was macht mich glücklich? Zettel und Stift Papier. Und ich habe mich abends hingesetzt und wollte aufschreiben, was macht mich glücklich? Wer macht das schon mal? Ja? Also habe ich noch nie getan. Und das war schon an sich etwas, was mir unglaublich viele Gedanken geöffnet hat zu positiven Dingen. Ja, also wo ich eben nicht an das, was mich geärgert hat oder das Schlechte irgendwie im Alltag oder so gedacht habe, sondern ganz im Gegenteil, Situationen, die vielleicht auch schon lange her waren, die ich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, präsent wiedergeholt habe. Und das kann ich nur jedem empfehlen, das mal zu machen. Das fand ich total, das war eye-opening, möchte man sagen. Ja, das war ganz toll. Also sich das mal zu vergegenwärtigen und aufzuschreiben.
Klavierspielen stand da, glaube ich, auf dem Zettel. Wie lange hatten Sie vorher nicht Klavier gespielt?
23 Jahre.
Boah.
Ja.
Also durch die Suche nach dem Glück haben Sie damit wieder begonnen?
Ja, wobei das war ein bisschen Zufall, weil meine Tochter eben auch Klavierunterricht genommen hat und dann stand auf einmal dieses E-Piano bei uns zu Hause. Also ich glaube, ohne diesen Impuls, dass das Ding nun mal da stand und niederschwellig für mich sozusagen jetzt die Möglichkeit da war, hätte ich es vielleicht trotzdem auch nicht so schnell gemacht. Aber ich habe mich dann einfach rangesetzt und wollte wissen, kann ich überhaupt noch irgendwas nach 23 Jahren? Wirklich nie irgendwie Klavier angerührt.
Und?
Also ja, ich kann sagen, es ist wie Fahrradfahren, ja. Also man verlernt es nicht. Ja gut, also jetzt nicht ganz so wie am ersten Tag oder nachdem man das ausgiebig geübt hat. Aber die Stücke von früher waren noch da und ich konnte ein paar Sachen spielen. Interessant aber, wo man überall Muskelkater bekommen kann, das hatte ich nicht im Blick. Also ich konnte danach irgendwie 2-3 Tage die Finger gar nicht mehr so richtig bewegen. Aber das, und das war tatsächlich auch etwas, was über die Musik ganz viel Erinnerung wieder geweckt hat. Weil Musik wirkt eben nicht nur, sagen wir, dass wir irgendwie Töne wahrnehmen, sondern im Gehirn aktiviert Musik vor allem auch visuelle Reize, ja, wirkt im visuellen Zentrum. Das heißt, wir sehen, wenn wir eine bestimmte Musik hören, etwas vor unserem geistigen Auge, erinnern uns an den tollen Sonnenuntergang, an den wunderbaren Abend mit Freunden, an den Urlaub irgendwo. Also das war auch da Tipp eigentlich für jeden, das nochmal bewusst zu nutzen für sich, eine Melodie, eine Musik zu wählen, rauszusuchen, die einen mitnimmt irgendwohin, weil das ist ganz stark.
Sie haben die Debattenkultur angesprochen. Marie-Louise schreibt uns dazu gerade und sagt, 3 Punkte sind heutzutage zu beobachten. Und ich bin gespannt, was Sie dazu sagen. Sie schreibt, erstens, es wird nicht zugehört und reflektiert. Zweitens, die Geschlechter gehen offensiv aufeinander los. Und drittens, Debattierende respektieren Andersdenkende nicht. Was sagen Sie?
Ja, Marie-Louise hat da, glaube ich, durchaus einen Punkt. Also ja, also wobei ich mal sagen würde, es kommt auf den Ausschnitt drauf an, den man wählt. Das ist eben die öffentliche Debattenkultur. So im Alltag merke ich, dass das manchmal vielleicht dann doch unverkrampfter noch ist, als das, was man online im Fernsehen oder so zu sehen und zu hören bekommt. Also ja.
Scheint sich ein bisschen verlagert zu haben, ne? Online wird häufig sehr viel härter diskutiert und wenig differenzierter. Da wird einfach pauschal mal der Knüppel rausgeholt. Mhm. Und wenn man aufeinander zugeht, hat man vielleicht schon mal einen ganz anderen Respekt gegenüber. Oder ist das, täusche ich mich da?
Naja, wobei das immer schwieriger wird. Es kommt auch ein bisschen auf die Plattform drauf an. Jetzt will ich nicht für oder gegen einzelne Plattformen sprechen, aber also ich bin zum Beispiel jetzt noch bei Instagram, weil da der Ton wirklich freundlicher ist. Also da kommt sehr viel mehr Positives zurück. Vielleicht, weil es eben mehr um doch Bilder, gute, schöne Bilder geht. Weiß ich nicht, das ist meine persönliche Erklärung. Bei Twitter ist es halt besonders schrecklich. Also da kann man posten, was man möchte. Das war jetzt ja auch zu meinem Buch so. Da habe ich irgendwie eine ganz freundliche, nette Ankündigung, irgendwie ein Video zu gepostet. Das will ich gar nicht wiedergeben, was da an Beschimpfungen zurückkam. Also es kommt auch ein bisschen immer so, auf welcher Plattform guckt man und tummelt man sich.
Ja, man hat den Eindruck, die Welt wird immer komplexer. Und gerade auf solchen Plattformen hat man wenig Gelegenheit, viele Wörter unterzubringen. Und gerade dadurch entstehen dann auch Missverständnisse. Deswegen gehen Sie jetzt auf Tour und versuchen direkt in Kontakt mit den Menschen zu treten. Was haben Sie denn da geplant? Weil so eine einfache Lesung, haben Sie gesagt, machen Sie auch, aber nicht nur.
Ja, auch ganz viele Lesungen tatsächlich. Ich komme nochmal nach Stuttgart und nach Baden-Württemberg. Also, aber das hat sich jetzt vor kurzem so ergeben, weil ich ja auch mit Menschen in meinem Umfeld über das Buch und das Thema spreche. Und es ist ja eben auch für viele ein Thema. Und da hatte eine Kollegin in Hamburg die ganz großartige Idee, das Ganze auf die Bühne zu bringen. Ja, also im Grunde als Abendprogramm, ein Abend ohne schlechte Nachrichten, in dem wir uns eben dem Training von Charakterstärken, so wie ich es im Buch ja auch mache, widme, dass wir Humor trainieren, dass sich alles um Sinn für Schöne dreht, dass sich es um Neugierde dreht. Also mit dem Publikum auch in Interaktion zu treten, aber so eine Mischung aus Infotainment, aber auch Musik zum Beispiel. Und das wird nun am 9.6. erstmalig in der Elfi in Hamburg stattfinden.
Sie haben gerade ein Stichwort gesagt, Humor trainieren. Ja. Können Sie uns schon mal verraten, wie lässt sich Humor trainieren?
Ja, also es ist ja, ich habe mir nun sehr viel wissenschaftliche Literatur reingezogen, um zu verstehen, was passiert in meinem Gehirn, wenn ich Klavier spiele, wenn ich andere Dinge mache. Und es ist eben tatsächlich so, dass man sogenannte Charakterstärken, ich habe sie schon erwähnt, unterscheidet. Neugier, Optimismus, Spiritualität auch ganz wichtig, Ehrfurcht. Und klar, Humor, jeder weiß, wenn man lacht, ist man glücklich. Das Schöne ist, Humor ist die Charakterstärke, die man fast am einfachsten trainieren kann. Ja.
Wie?
Man kann auch sich einfach in einen Raum stellen und loslachen, ohne dass es einen anders gibt. Ja.
Lach-Yoga gibt es im
Beispiel. Lach-Yoga und es funktioniert tatsächlich.
Haben Sie es ausprobiert?
Ich habe es ausprobiert, fühlte mich dabei ein bisschen eigenartig, aber ich fand es schon wieder so skurril, dass ich es dann auch wieder lustig fand. Also es hat mich irgendwie dann kurzfristig ein bisschen glücklich gemacht. Aber es ist eben fast mechanisch. Ja. Sobald man lacht, schüttet das Gehirn Glücksbotenstoffe aus und das funktioniert, ob man Witz hat oder nicht. Ist natürlich angenehmer mit Witz. Aber Humor und Lachen, das ist ganz einfach zu trainieren. Bei anderen Charakterstärken ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil sie authentisch gefühlt sein müssen. Ansonsten klappt es nicht.
Wir Menschen, wir lieben Pannen. Über welche Panne haben Sie denn zuletzt gelacht?
Zuletzt? Also so richtig viel schiefgegangen ist schon lange nichts mehr. Also tatsächlich sind immer die Schlussübergaben oder Schlusssätze bei den Tagesthemen. Da lachen wir immer sehr herzhaft, weil es doch irgendwie immer anders kommt, als wir eigentlich geplant haben.
Zum Beispiel, haben Sie gerade eine Situation im Kopf?
Naja, also die lustigste Situation, die ich mit Ingo Zamperoni eben hatte, seitdem wir diese Doppelverabschiedung haben, ist, dass er seinen Verabschiedungssatz normalerweise hat und sagt, bleiben Sie zuversichtlich, und er sagte also Tschüss. Zum Zuschauer drehte sich zu mir um und ich habe gedacht, warum hat er seinen Satz nicht gesagt? Und habe ich gesagt, dann sage ich jetzt halt, bleiben Sie zuversichtlich. Und dann musste er so loslachen, ich auch. Und das war natürlich sehr nett und sehr, sehr charmant so, aber trotzdem natürlich anders als gedacht letztlich.
Wie ist es eigentlich beim Teleprompter? Haben Sie zur Not dann immer noch Karten und Zettel? Weil Sie haben ja etwas vor sich liegen.
Ja, ja, das sind die Zettelkarten, auf denen auch die Texte draufstehen. Und das hat schon seine Berechtigung. Also ich habe das auch zweimal schon in der 20 Uhr gehabt, dass auf einmal der Teleprompter ausgefallen ist. So. Und dann haben wir natürlich ein Betriebssystem, also ein Line-Up, wie man es nennt, wo die Texte drinstehen. Aber da müsste ich erst mit der Maus suchen und das anklicken. Das funktioniert halt nicht, wenn es schnell gehen muss. Und deswegen haben wir tatsächlich als richtiges Backup, und das ist auch ernst gemeint, diese Zettel und die Karten. Das ist keine Attrappe.
Wobei so Wörter wie Eyjafjallajökull, die gehen Ihnen wahrscheinlich ganz locker über die Lippen. Sie waren als Schüler, glaube ich, mal auf Island.
Ja, ja. Es gab eine Städtepartnerschaft mit einem Ort auf Island, weswegen ich ganz häufig da war, auch bei einer isländischen Gastfamilie tatsächlich. Und ja, die haben sich einen Witz daraus gemacht, dass sie mir ein bisschen versucht haben, Isländisch beizubringen. Nämlich zum Beispiel eben so isländische Namen aussprechen zu können, was ich tatsächlich, glaube ich, einigermaßen noch beherrsche. Weil da gibt es so Regeln, wie man bestimmte Worte, also Buchstaben richtig ausspricht oder Folgen von Buchstaben. Genau, das hilft dann manchmal.
Wo wurde es mal schwierig beim Teleprompter? Fallen Ihnen da Situationen ein?
Da gab es ein Unglück in der neuseeländischen Region Waka River. Und die, wenn man sich das mal vor Augen, also wenn man es raussucht, geschrieben sieht, ist es eine Aneinanderreihung von ewig gleichen Folgen. Also W-H-A-R-E-K-A-I-K-A. So, und ich kannte diese Region nicht, das war Prima Vista, und ich habe mich also vollkommen verheddert, weil ich das auch nicht kannte, ja, und musste dann aber auch loslachen, weil ich dachte, das ist ja vollkommen absurd.
Lachen identifizieren Sie als Glücksmotor in Ihrem Buch Glück im Unglück. Sie haben dann auch Situationen rausgeschrieben, wo Sie als Kind wirklich herzhaft lachen mussten. Können Sie die Situation mal beschreiben? Wir haben es hier vor uns liegen.
Ja, genau, eben. Also ich beschreibe sie auch in dem Buch, weil ich ja bewusst versucht habe, das auch zu trainieren. Und was eignet sich da besser als etwas, wo man sich schon dran erinnern kann, dass man es lustig fand? Und da konnte ich mich an einen Film erinnern, oder ist mir da eingefallen, den ich vor langer Zeit gesehen hatte, dann aber nie wieder, also wirklich als Kind, und wusste, Mensch, ich fand den so lustig, den muss ich mir mal wieder angucken. Und zwar mit Louis de Finesse, Hasch mich, ich bin der Mörder, heißt der Film. Also nicht einer dieser Gendarmenfilme, die er auch gemacht hat, sondern eine andere Komödie. Gibt es auch nicht irgendwie bei Streamingdiensten runterzuladen, habe ich also da zumindest nicht gefunden. Das heißt, das musste ich mir noch als DVD bestellen, und dann habe ich einen Beamer angeschlossen mit einem Kumpel gemeinsam, und dann haben wir uns den Film angeschaut und wie Kinder gelacht. Also es hat tatsächlich auch funktioniert, weil es lustig war, aber auch, weil es natürlich wieder Bilder und Erinnerungen in uns geweckt hat, dass wir uns einfach nochmal so richtig klein und was weiß ich, also so wie Kinder halt über Witze amüsieren konnten. Das war großartig.
Absolut, fand ich als Kind auch ganz toll, Louis de Finesse, fand ich großartig. Sie haben so eine Situation rausgeschrieben, vielleicht können wir die gerade mal spielen.
Ja, ja. Also man muss kurz den Kontext, glaube ich, geben. Ne? Also Hasch mich, ich bin der Mörder, es geht um einen erfolgreichen Schriftsteller, der aber Schulden hat und eine Person umgebracht hat, von der er glaubte, es sei sein Gläubiger. So, und dann kommt die Polizei, sucht nach Leiche und Mörder, und diese Szene spielt sich dann ab. Ich bin jetzt der Kommissar, ja? Stellen Sie sich vor, Monsieur Jo war ein Erpresser.
Nein.
Doch. Oh. Und wir haben bei ihm eine Liste der Menschen gefunden, die er erpresst hat.
Nein.
Doch.
Oh.
Und ich bin heute hier, weil Sie auf dieser Liste stehen.
Ich?
Sie.
Nein.
Doch.
Oh. Also das reicht alleine, dass man dann, wenn man das guckt, dass man wirklich lachen muss.
Ja, es macht doch Spaß beim Vorlesen, tatsächlich, habe ich gerade gemerkt.
Jetzt sind wir wieder in SWR1 Leute mit Konstantin Schreiber, und Sie sprechen Arabisch, waren, glaube ich, mit 18, 19 Jahren für ein halbes Jahr in Syrien, in Damaskus. Was war das für ein Damaskus, was Sie damals kennengelernt haben?
Ja, also, was war das für ein Damaskus?
Also wir verbinden mit Syrien ja zerbombte Städte heutzutage.
Okay, ich wollte gerade fragen, auf welcher Ebene, genau. Es gibt ja ganz viele Sachen, die man dazu erzählen kann. Also eben, das war sicherlich, also es war Abenteuer für mich. Ich habe es später manchmal verglichen mit vielleicht heute Nordkorea, weil es zu dem Zeitpunkt auch keine Touristen gab. Es war ein komplett abgeschottetes Land. Es war noch der alte Assad, Hafez al-Assad, der damals Präsident war. Man sah auch im Alltag eigentlich keine Ausländer, höchstens vielleicht mal einen Botschaftsangestellten, aber den musste man suchen, so in der Innenstadt oder im Stadtbild. Also ich fiel da auch auf wie ein bunter Hund, weil man war gar nicht daran gewöhnt, dass irgendein Europäer durch die Straßen ging. Also es war wirklich wie eine Mondlandung für mich, aber eine sehr faszinierende tatsächlich. Und ich bin ja da hingekommen, ohne dass ich mich großartig vorher mit dem Nahen Osten beschäftigt hatte. Also es war die Einladung dieser Familie, die ich dann angenommen habe und bin über Nacht, ohne dass ich mich wirklich eingelesen hätte, da gelandet, ohne dass ich die Sprache gekonnt hätte und musste mich da zurechtfinden.
Sie sagten gerade, es war abenteuerlich. Sind Sie ein Mensch, der das Abenteuer sucht?
Ja, doch, das glaube ich schon. Ja, ich finde es, also lieber was ausprobieren, gucken, was passiert, sehen, was hinterm Berg ist. Das finde ich schon wichtig, ja.
Sie haben dann anschließend was draus gemacht, nämlich eine Sendung, Merhaba, Ankommen in Deutschland, Sendungen für Menschen aus dem arabischen Raum. Was war da Ihr Ziel?
Das war während der sogenannten Flüchtlingskrise 2015, als eben tatsächlich eine große Zahl von Menschen aus Syrien zu uns gekommen ist und ich hatte Elternzeit damals und habe dann tatsächlich als Zuschauer Talkshows vor allem geschaut und die Berichterstattung gesehen und habe immer wieder festgestellt, dass ganz viel von diesen Leuten gefordert wurde, die zu uns kommen. Die sollen sich integrieren, die sollen Deutsch lernen, die sollen das machen, die sollen das Grundgesetz lernen und so weiter. Und ich dachte mir, ja, das ist ja schön, dass man das so in einem rein deutschen Zirkel irgendwo bei Anne Will untereinander fordert. Das kriegt aber der syrische Flüchtling nicht mit, ja. Und hatte dann die Idee zu sagen, ich spiegle diese Appelle, diese Vorstellung, auch diese Debatten auf Arabisch online, weil ich eben festgestellt habe, dass viele der Geflüchteten zumindest online doch unterwegs sind und das lesen können. Und zu meinem, ich hatte gar keine große Vorstellung, ob das jetzt irgendjemand klicken würde oder sehen würde. Und zu meiner großen Überraschung hat das ein Riesenpublikum gefunden und auch große Resonanz hervorgerufen.
Was sagen Sie, hat es der Integration geholfen?
Naja, kann man durch Videoclips jetzt tatsächlich Integration herbeiführen? Also ich glaube, und so habe ich es auch immer verstanden, es ist ein Appell, es ist ein Signal, auf was aufmerksam zu machen, eine Brücke zu bauen, aber da muss auch der Einzelne schon noch rübergehen und sich ein bisschen weiter mit Dingen beschäftigen. Also das kann nur ein Aufruf sein, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, aufeinander zuzugehen, also auch in die Richtung den Ball zu spielen. So habe ich das immer verstanden.
Den Weg in arabische Länder haben Sie immer wieder gesucht. Es gab dann auch Projekte mit Ägypten. Gibt es die weiterhin?
Ja, die sind leider durch Corona ein bisschen abgebrochen, weil wir da eine Sendung im ägyptischen Fernsehen, ich und Freunde, produziert haben, wo wir dann aber auch in Ägypten gedreht haben. Das war jetzt während der Corona-Pandemie einfach nicht möglich. Wir hoffen, dass es in diesem Jahr jetzt dann von neuem losgeht. Also die Gespräche sind da, der Wille ist da. Jetzt müssen wir es noch ein bisschen angehen und konkret planen. Aber ich habe das fest vor, ja.
Sie sind seit 2021 Sprecher der 20-Uhr-Ausgabe in der Tagesschau. Ist das eigentlich so, diese 20 Uhr, gilt die so als der Ritterschlag bei der Tagesschau? Wie ist das?
Ja, also ein bisschen glaube ich schon, weil es in der Tat nach wie vor so das reichweitenstärkste Aushängeschild ist. Also wenn man von der Tagesschau spricht, gemeinhin, also auch draußen meinen Menschen die 20 Uhr, ja, das ist also ein bisschen, also ich glaube, man wird jetzt nicht jeden hinsetzen, ja.
Können Sie sich an das erste Mal 20 Uhr erinnern? War das anders als sonst?
Ja, also natürlich war das irgendwie aufregend. Wurde ich auch mal gefragt, Mensch, warst du aufgeregt? Ja, so. Ja, allerdings weniger wegen der Zuschauer, weil alle sagen, ja Gott, 11 Millionen Leute gucken mir zu, aber die siehst ja nicht. Also du bist ja in einem Studio, hast eine Kamera. Was ich tatsächlich nochmal irgendwie doch eine Herausforderung fand, oder ich habe mich so zurückversetzt gefühlt in so eine Prüfungssituation während der Schulzeit oder während der Studienzeit, weil man weiß natürlich auch, jetzt gucken alle Chefs, die man sich so vorstellen kann, gucken geradezu, ob du das auch irgendwie einigermaßen okay machst. Und das fand ich eher so, dass ich dachte, wäre schon cool, wenn es jetzt nicht total schief geht. Ja.
Waren Sie in Schulzeiten schon eher extrovertiert? Lässt sich das sagen?
Also introvertiert war ich, glaube ich, nicht. Das nicht. Aber ich war jetzt auch nicht, also besonders extrovertiert würde ich auch nicht sagen, nee.
Wobei es ja durchaus interessant ist, dass Sie schon einige Bücher geschrieben haben, dass Sie mit dem Buch jetzt auf Tour gehen. Was lässt Sie die Öffentlichkeit suchen?
Na gut, letztlich ist es ja was uns Journalisten, glaube ich, allgemein inspiriert im Beruf, würde ich sagen, dass man Zeitgeschehen begleitet, dass man an Debatten teilhat, dass man spannende Menschen treffen kann, dass man irgendwie immer was Neues entdeckt, die Abwechslung. Ich werde auch ganz häufig gefragt, wie ist es mit dem Schichtdienst? Findest du das schlimm? Und es ist manchmal anstrengend, aber ich finde es unterm Strich doch schön, weil jeder Tag ist anders. Also ich gehe nicht morgens aus dem Haus und weiß, was passiert, sondern es passiert immer was Neues. Also das sind so Sachen, die mich groß inspirieren und die natürlich was mit Öffentlichkeit und unterwegs sein, viel reden, sprechen, neues Sehen zu tun hat. Ja.
Was sind so persönlich Ihre Werte? Gibt es da was Sie als Autor vermitteln wollen?
Naja, so ein bisschen, wir haben vorhin über die Kandidatin gesprochen, das klingt jetzt aber auch in meinem neuen Buch Glück im Unglück durch, was ich als unglücklich machend empfinde, was eben spiegelverkehrt sozusagen das wäre, was mir wichtig ist. Ich finde, als Journalistin sind wir auch für den Ton verantwortlich, der gesetzt wird in Debatten und damit verantwortungsvoll umzugehen. Ob wir uns bei Twitter tummeln, ob wir in unserer eigenen Sendung unterwegs sind, ob wir Artikel schreiben. Und da sehe ich, dass bei manchen so Dinge ins Rutschen geraten. Ja, also dass da mit Worten hantiert wird, dass auch gerade bei eben auch wieder Twitter mit einer Ausdrücken um sich geworfen wird, die ich insbesondere für Journalisten für vollkommen verantwortungslos halte, weil das ist etwas, was unser ureigener Job ist, dafür zu sorgen, dass Debatten vernünftig verlaufen.
Jetzt lässt sich klar festhalten, dass der Ton in den vergangenen Jahren rauer geworden ist. Müssen wir Journalisten uns also alle an die eigene Nase packen?
Ich glaube, es gibt auch viele Kolleginnen und Kollegen, die da diesen Ansprüchen, die sie sich selber setzen, die ich mir da auch setze. Also ich glaube, ich pöbel nicht bei Twitter. Ich habe mich noch nie bei Twitter gepöbelt. Also ich reiß mich da zusammen, ich habe das auf dem Schirm. Das geht vielen anderen auch so. Aber es gibt sicherlich einige, die sich da, ich würde es mal jetzt freundlich nennen, mitreißen lassen von einem Zeitgeist, von einer Verrohung, die gerade für Journalisten gefährlich ist, finde ich.
Im Buch sprechen Sie ein Plädoyer für die Freundlichkeit an. Warum ist die Freundlichkeit zu so einem großen Wert geworden?
Also Freundlichkeit ist eben auch eine dieser angesprochenen Charakterstärken, die uns glücklich machen kann oder sehr glücklich machend ist. Aber insbesondere, weil wir etwas zurückbekommen. Wenn wir freundlich zu jemandem sind, sind wir dankbar. Und wenn wir Dankbarkeit empfinden, haben wir noch größere Motivation, wieder freundlich zu sein. Also es gibt eine Art Auftrieb, eine Aufwärtsspirale. Und das ist doch eigentlich eine ganz schöne Vorstellung im Gegensatz zu der Abwärtsspirale, die manche gerade so empfinden, zu denken, Mensch, wenn ich da was reingebe, kriege ich noch mehr zurück und habe neuen Mut und zusätzliche Energie. Also es ist eigentlich eine Win-Win-Situation.
Und es klingt so einfach.
Es ist, Ja, ich habe ja im Buch getestet, einen Freundlichkeitstag zu machen. Freundlichkeit, sie stößt an die Grenzen, wenn die Umstände sie tatsächlich nicht zulassen. Insofern ist es nicht so leicht, wie man vielleicht denkt, aber grundsätzlich ist es etwas, was ich in der Hand habe, ja.
Glück im Unglück. Das neue Buch von Konstantin Schreiber. Der Tiefpunkt der Lebenszufriedenheit, habe ich bei Ihnen gelernt, liegt bei 42 oder 43 Jahren, sagt die Wissenschaft. Wie alt sind Sie denn?
Noch 43.
Und? Tiefpunkt schon erreicht?
Ja, ich finde es eigentlich ganz gut, die Vorstellung, dass es jetzt irgendwie noch besser wird, weil eigentlich bin ich gar nicht so unzufrieden und unglücklich. Aber ja, das ist tatsächlich sehr spannend. Also ich habe für das Buch habe sehr viel einerseits angelesen, auch mit Expertinnen gesprochen. Und einer von denen, Tobias Esch, ein Neurowissenschaftler, hat gesagt, dass es gibt und verschiedene Studien aus allen Teilen der Welt und aus Kulturkreisen, anderen Regionen. Und alle kommen übereinstimmend zum Ergebnis, dass es eine sogenannte U-Kurve des Glücks gibt. Also man fängt irgendwo ganz weit oben an mit starken Glücksgefühlen als junger Mensch. So, also keine Ahnung, Euphorie wirklich, wenn man jemanden kennenlernt oder wenn man irgendwie Sonnenuntergang sieht. Und dann geht es langsam bergab. Und der Tiefpunkt des Us ist eben bei 42, 43, weil insbesondere der Workload so groß ist. Man hat dann im Zweifel Kinder, irgendwie einen Job. Man weiß gar nicht, wie man alles gleichzeitig auf die Reihe kriegen soll. Und findet das als sehr beengend. Ja, und dann wird es aber besser. Und am glücklichsten und zufriedensten sind die Menschen im Durchschnitt tatsächlich, je älter sie werden.
Wie ist das denn, weil Sie das Thema gerade ansprechen, Job und Familie unter einen Hut zu kriegen?
Ja, insbesondere eben mit Schichtdienst, wenn beide berufstätig sind. Jetzt pendeln wir nicht mehr, so das hat schon einiges erleichtert, aber muss man schon gut koordinieren. Wobei das nicht unbedingt so meine große Stärke ist. Mir wird dann eher gesagt, sei dann dort und dort und mach das und das. Das tue ich dann aber auch. Aber sicherlich, das hätte man sich, glaube ich, irgendwie früher auch nicht so vorgestellt, dass es alles so intensiv ist, würde ich es mal nennen. Ja, also man muss schon, also freie Zeit ist selten.
Sie haben eben mal gesagt, Sie hatten Elternzeit genommen. Kriegen Sie das hin, dass Sie sich das wirklich so 50-50 aufteilen?
Ach, das ist schwer zu sagen. Also, weil meine Frau zum Beispiel jetzt die letzten Jahre Homeoffice machen konnte und ich muss ja tatsächlich auch einfach rein physisch woanders hin. Insofern lässt sich das schon alleine deswegen kaum subsumieren. Also, wie viel Zeit verbringt man zu Hause? Also, da verschwimmen ja die Grenzen letztlich auch so ein bisschen. Ist es wirklich 50-50? Na gut, nun bin ich heute in Stuttgart zum Beispiel. Sie ist in Hamburg. Also, ich glaube, die Rechnung würde schon zu ihren, also wie soll man, also Ungunsten klingt so, als wäre das alles schlimm. Also aber und die Kinder eine Belastung, so ist es ja nicht. Aber ich glaube, unterm Strich leistet sie da mehr Arbeit als ich.
So wie es oft klassisch noch verteilt ist und wie wir es während der Corona-Phase natürlich dann auch festgestellt haben.
Ja, wobei ich da, das heißt großer Verfechter, aber ich würde auch sagen, ja eigentlich ist es für mich selbstverständlich, dass es so nicht sein sollte. Aber natürlich ist es in diesem Fall auch sehr jobgebunden. Ich würde behaupten, wenn jetzt die Konstellation genau andersrum wäre, wäre die Rechnung auch, würde andersrum aufgehen. Also dann würde ich auch mehr, also wenn sie einen Job hätte, der die Anwesenheit woanders erfordert, auch viel Reisen erfordert und ich etwas machen könnte, was man zu Hause eben erledigen kann, dann würde ich, glaube ich, so selbstverständlich das auch übernehmen. So, es ist aber nun, ja, es lässt sich schwer ändern letztlich.
Sie haben sich auf die Suche nach dem Glück begeben. Eben hatten wir noch das Thema Freundlichkeitstag. Da hatten Sie angedeutet, na ja, so richtig einfach ist es dann doch nicht. Da wollten wir noch mal einsteigen. Was war denn da so schwierig?
Naja, auch da, weil eben Wissenschaftler sagen, am stärksten wirkt Freundlichkeit, wenn wir sie nicht immer wieder zwischendurch mal anwenden, sondern wenn man Freundlichkeit geballt an einem Tag sich vornimmt und trainiert. Also ich nehme mir vor, ich mache einen Freundlichkeitstag, da bin ich zu allen nett, immer freundlich, lass mich durch nichts irgendwie unfreundlich aus der Ruhe bringen lassen. So, das habe ich mir also vorgenommen in Hamburg und es ging eigentlich alles schief. Also ich war dann auf dem E-Roller unterwegs, ich wurde ausgebremst, angehupt, weggedrängelt, so, ja, soll ich das Auto anlächeln oder mit wem soll ich da interagieren? Dann war ich in der S-Bahn, wollte einer alten Dame meinen Platz anbieten. Ich hatte noch eine Maske auf, wusste man in Hamburg zu dem Zeitpunkt. Die sprach kein Deutsch, hatte Angst vor mir, sah mein Lächeln. Ich hatte mir erstmal ihren Fahrschein gezeigt, weil ich dachte, ich will sie kontrollieren. In der Zwischenzeit war jemand auf meinen Platz gegangen, der pöbelte mich dann noch an, als ich den Platz wieder haben wollte. So. Also da habe ich gemerkt, nee, Wissenschaft und Realität können auch zwei verschiedene Dinge sein. Also es gibt einfach Situationen, da klappt es nicht mit, jetzt lächle ich alles weg. Insofern, ja, muss man manchmal diese Tipps, die schlaue Menschen sicherlich sich gut überlegen und dann anderen mitgeben, nochmal einem Realitätscheck unterziehen. Das habe ich gemacht.
Spannend, was Sie zusammengefasst haben und danke für den Besuch in SWR1 Leute heute Vormittag.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.